Mr. Speaker, democracy is one of our sacred and shared values. India is the mother of democracy.
Stellt euch vor, nächsten Sonntag wäre Bundestagswahl. Gerade regiert noch die Ampel, aber auch alle anderen Parteien sind schon richtig im Wahlkampfmodus. Doch dann wird Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU plötzlich von der Polizei zu Hause abgeholt. Angeblich wegen Korruption in seiner Partei. Im Gefängnis sind die Haftbedingungen streng. Er kommt nicht einmal an wichtige Medikamente und muss Bayern aus dem Gefängnis regieren.
Klingt wild, oder? Aber in Indien ist das gerade tatsächlich Realität. Nur heißt unser Protagonist hier nicht Markus Söder, sondern Arvind Kejriwal. Und ist auch nicht Ministerpräsident in Bayern, sondern regiert Indiens Hauptstadt Delhi.
Chancellor Scholz, Friends, guten Tag.
Also plötzlich finden alle Indien ganz knorke.
Indien ist eine Hightech-Nation.
Mit Indien wollen wir vor allen Dingen in den Bereichen Wirtschaft zusammenarbeiten.
Die Zeit, wo man Vasalle war, die ist vorbei. Und das gilt für Indien genauso wie für China. An der Stelle täte der Westen gut, eine neue Perspektive auf diese Länder zu haben.
Hallo und herzlich willkommen zu Milliarden Stimmen, dem Podcast zu der größten Wahl der Welt.
Wir sind Dunja
und Matthias. Ja, ich bin wieder zurück und wir studieren beide an der Uni Heidelberg Südasienstudien.
Manche von euch hatten uns letzte Woche gefragt, was Südasienstudien eigentlich ist und deswegen dachten wir uns, dass wir das einmal kurz erklären.
Ja, in Südasienstudien können wir uns multidisziplinär mit dem Fachbereich Südasien auseinandersetzen. Und zwar können wir uns die Geschichte, die Ökonomie, die Politik, die Geografie und auch die Sprachen Südasiens angucken. Dazu sei natürlich nicht vergessen, dass man sich genauso hier auch die Ethnologie und die Indologie anschauen kann. Und Südasien, ja, was ist das genau für ein geografischer Bereich? Südasien sind vor allem die Länder um Indien herum. Also haben wir da Indien, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, die Malediven, Bangladesch, Bhutan, genau. Da haben wir alle zusammen.
Und wir dachten, dass wir im Rahmen dieses Podcasts vielleicht die Gelegenheit haben, da wir uns sowieso mit der Wahl in Indien gerade intensiv befassen, ein bisschen von diesem Wissen weiterzugeben. Falls ihr diesen Podcast hören wollt, allerdings nicht so gerne Spotify oder Apple Podcasts nutzt, könnt ihr ihn auch auf der Webseite des Südasien-Magazins finden. Das ist die größte Zeitschrift im deutschsprachigen Raum zu Südasien und die haben eine neue Rubrik eingerichtet, Hören. Da findet ihr den Podcast auch. Naja, aber kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema. Wir wollten in dieser Folge die Frage stellen, ob Indien überhaupt eine Demokratie ist.
Aber das klingt doch komisch, Dunja. Wir reden doch hier im Podcast über die größten Wahlen der Welt. Also warum stellt sich überhaupt die Frage, ob Indien denn noch eine Demokratie ist?
Wahlen alleine reichen da natürlich noch nicht. Tatsächlich gibt es nur 5 Länder auf der Welt, die keine Wahlen haben. Und mir persönlich fallen jetzt spontan mehr als 5 Länder ein, in denen es keine Demokratie gibt.
Also das heißt, viele Länder behaupten einfach, dass sie Demokratien sind und es finden dann einfach Wahlen statt, obwohl es eigentlich gar keine Demokratie ist. Das heißt, man muss sich wirklich genau angucken, wie demokratisch sind die Wahlen und auch das politische System.
Deshalb schauen wir uns heute den Fall Kejriwal an und fragen uns, warum so viele Politiker in Indien gerade in Haft sitzen.
Im ersten Teil der Folge gucken wir uns die Bürgerrechte und Freiheiten an.
Und im zweiten Teil schauen wir dann auf die Wahlen und gucken, ob die überhaupt noch einen Machtwechsel hervorbringen können.
Apropos Wahlen, man muss sich das wirklich mal vorstellen, was das für ein Riesenaufwand ist, die größten Wahlen der Welt durchzuführen. Wie genau das aussieht, das hat uns Mirza Rehman von der Heinrich-Böll-Stiftung in Delhi erklärt.
Die indische Wahlkommission trifft alle notwendigen Vorbereitungen, um jede noch so abgelegene Ecke des Landes zu erreichen und auch in den isoliertesten Dörfern des Landes Wahlen abzuhalten. So haben weite Teile der indischen Bevölkerung Zugang zur Wahl. Die Wahlkommission bemüht sich, möglichst viele Gruppen im Land zur Wahl zu motivieren. Zum Beispiel bekommen die WählerInnen an ihren jeweiligen Wahltagen frei. Jede Wahl ist eine große Herausforderung, die dem Staat viel Geld und Ressourcen kostet.
Und es ist wichtig dazu zu sagen, dass ja auch vieles sehr gut läuft in Indien. Die indische Demokratie hat sich über einen sehr langen Zeitraum zu dem entwickelt, was sie heute ist und dabei viel Erstaunliches geleistet. Und auch heute läuft noch vieles gut, wie uns die Autorin Suparna Banerjee hier einmal erklärt.
Viele der Institutionen sind noch immer frei und fair. Ich meine, wir sprechen von Indien, wo kein Ort dem anderen gleicht. Die Diversität ist so groß und so tiefgreifend, dass es unmöglich ist, dem ganzen Land einen homogenen Gedanken aufzuzwingen. Wissen Sie, die indische Demokratie ist einfach etwas chaotisch. Unsere Demokratie sieht auf dem Papier nicht immer so ästhetisch aus, aber sie hat funktioniert.
Aber wir haben doch am Anfang auch über viele Probleme gesprochen. War das jetzt nicht gerade auch ein bisschen Schönfärberei? Wir haben nochmal mit unserem Professor auch am Politiklehrstuhl des Südasien-Instituts, Professor Mukherjee, gesprochen und ihn gefragt, wie es mit den politischen Freiheiten in Indien ausschaut.
Wenn man sich also auf die Seite der Regierung stellt oder sich dieser anschließt, wird man nicht attackiert und erhält zudem eine weiße Weste. Wenn man sich aber der Oppositionsallianz anschließt, wie es Herr Arvind Kejriwal kürzlich getan hat, landet man im Gefängnis und das am Vorabend der Wahlen.
Ja, wir müssen uns natürlich erstmal fragen, wer ist denn überhaupt dieser Arvind Kejriwal? Und zwar handelt es sich hier um einen ehemaligen Staatsbeamten und der war dann so frustriert von der ganzen Korruption im Staatsapparat, dass er sich gedacht hat, okay, ich trete jetzt aus und gründe eine eigene Partei und zwar die Aam Aadmi Party. Und die deklariert für sich eine Antikorruptionspartei zu sein. Der Name Aam Aadmi bedeutet Partei der einfachen Leute. Das Symbol der Partei ist auch der Besenstiel, also ganz klar mit dem Verweis, okay, wir säubern Indien von Korruption. Mittlerweile ist Arvind Kejriwal seit 2015 Ministerpräsident in Delhi und hat auch die BJP schon zweimal geschlagen im Wahlkampf. Also er ist wirklich eigentlich eine starke Figur, die es wirklich schafft, auch es mit der BJP aufzunehmen. Und die Aam Aadmi Party ist auch nicht mehr nur in Delhi stark, sondern regiert auch den Bundesstaat Punjab.
Und damit einher geht dann auch der Traum von der nationalen Bedeutung. Also die Partei denkt sich, dass jetzt, wo sie auch in mehreren Bundesstaaten regieren, sie vielleicht die Chance haben, gegen die beiden anderen großen Player, die BJP und die Kongresspartei, auf nationaler Ebene Bedeutung zu gewinnen und wünschen sich eigentlich auch in diesem Wahlkampf wichtiger zu werden. Aber dann tauchen plötzlich Vorwürfe gegen den Parteichef auf.
Und das ist ja auch wirklich schräg. Man muss sich vorstellen, Indiens Antikorruptionspartei wird wegen Korruption angeklagt? Wie kann das sein?
Naja, man muss erstmal sagen, wegen Korruption angeklagt werden könnten wahrscheinlich sehr viele PolitikerInnen in Indien. Zeitungen haben kürzlich groß geschrieben, dass fast 50% der Abgeordneten im momentanen Parlament irgendwelche gerichtlichen Anklagen gegen sich vorliegen haben. Also fast die Hälfte. Auch gegen die neuen KandidatInnen für das neue Parlament wurde festgestellt, dass sehr viele von ihnen auch Anklagen gegen sich vorliegen haben. Eine neuere Studie sagt, dass gegen etwa 20% von ihnen Anklagen vorliegen und gegen 10% der KandidatInnen liegen tatsächlich Anklagen aufgrund schwerwiegender Straftaten vor. Also Kriminelle in Indiens Parlament sind keine Seltenheit.
Man muss auch sagen, dass in einigen Bundesstaaten das wirklich völlig normal ist, dass Politik und Kriminalität eng verstrickt sind miteinander. So gibt es schon ab und zu auch mal Mafia-Bosse, die in die Politik gehen oder eben großen Einfluss auf die Politik haben. Da fragt dann auch keiner wirklich nach, wenn mal bei einem Politiker die Polizei an der Tür klopft. Man muss aber hier nochmal sagen, dass es ein anderer Fall ist. Also hier gibt es eigentlich Immunität und einfach mal vor den Wahlen jemanden festzunehmen, auch in so einer hohen Position, ohne klare Vorwürfe gegen ihn, das ist wirklich nochmal was anderes.
Zumal auch solche Vorfälle in den letzten Jahren immer häufiger geworden sind. Seit die BJP an der Macht ist, ist es durchaus häufig, dass die Opposition mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert ist und auch immer wieder Menschen ins Gefängnis gesteckt werden. Und wenn wir uns jetzt die Vorwürfe gegen Kejriwal anschauen, sind die auch gar nicht so richtig konkret. Es ist nicht so ganz klar, welche Rolle ihm dazugewiesen wird, aber er scheint laut den Behörden im Zentrum eines großen Skandals zu stehen.
Es geht hier nämlich um den sogenannten Liquor-Scam, also um einen Skandal, bei dem es vor allem um die Reform der Alkohollizenzen in Delhi geht. Und zwar wurden diese 2021 privatisiert und der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, die der Nationalregierung unterliegt, ist, dass es hier zu Vorteilnahme kam. Das heißt, dass Aam Aadmi-PolitikerInnen eben Lizenzen für Korruption verkauft haben und mittlerweile wurden auch schon 3 Aam Aadmi-Politiker festgenommen und sind schon längere Zeit auch im Gefängnis.
Wie die 3 anderen Politiker wurde auch Kejriwal vor Gericht vorgeladen, ganze 9 Mal. Allerdings verweigerte er zu kommen, weil er befürchtete, festgenommen zu werden.
Er kritisiert, dass die Verfahren gegen die anderen Politiker nicht wirklich fair sind. Und zwar, ja, gibt es keine Unschuldsvermutung in diesem Fall.
Das heißt nicht, der Staat müsste beweisen, dass die Angeklagten schuldig sind, wie es zum Beispiel auch in Deutschland normal ist, sondern die Angeklagten müssen selber beweisen, dass sie unschuldig sind. Und da muss man sagen, das hat jetzt nicht wirklich viel mit Rechtsstaatlichkeit zu tun.
Dazu muss man natürlich auch sagen, dass hier der Vorwurf im Raum steht, dass die Verfahren politisch motiviert sind und auch vor den Wahlen, das ist natürlich sehr undemokratisch, jemanden, der antritt, festzunehmen.
Am 21. März kann er sich dann schließlich nicht mehr länger gegen die Haftbefehle verweigern und kommt ins Gefängnis, wobei jetzt erstmal noch ganz unklar ist, unter welchen Umständen oder wie lange er in Haft bleiben wird.
Denn es wird hier nämlich keinen Prozess geben und auch keine richtige Anklage. Also bis heute ist das der Fall und einige Oppositionspolitiker haben sich hier wirklich drastisch geäußert. So zum Beispiel auch der Politiker Rahul Gandhi von der Congress-Partei, der tatsächlich der BJP vorgeworfen hat, dass hier ein verängstigter Diktator die Demokratie töten will.
Aber auch auf internationaler Ebene bleibt das Ganze nicht ohne Reaktion. So äußern sich zum Beispiel die USA davor, die Befürchtungen hat, wenn in einem so wichtigen Land wie Indien kurz vor den Wahlen Politiker ins Gefängnis wandern.
Auch Deutschland hat sich dazu geäußert, auch wenn es jetzt nicht so super freiwillig war, aber das Auswärtige Amt wurde bei einer Pressekonferenz gefragt.
Also wir haben den Fall zur Kenntnis genommen. Indien ist ein demokratisch verfasstes Land und wir gehen davon aus und erwarten, dass die Standards in Bezug auf die Unabhängigkeit von Justiz und demokratischen Grundprinzipien auch in diesem Fall Anwendung finden werden. Und wie jeder Beschuldigte hat Herr Keshrival Anspruch auf ein faires, unvoreingenommenes Verfahren. Das schließt ein, dass er von allen bestehenden Rechtsmitteln ohne Einschränkung Gebrauch machen kann. Und die Unschuldsvermutung ist ein zentrales Element der Rechtsstaatlichkeit und muss für ihn gelten.
Indien zeigt sich darüber extrem unglücklich. Es wird gesagt, dass es sich um krasse Einmischung seitens Deutschlands handelt und die Reaktion ist wirklich extrem.
In diesem Fall muss man sich natürlich auch fragen, war das jetzt wirklich so kritisch? Wenn man das Zitat liest, denkt man sich ja erstmal nicht. Sollte es nicht eigentlich zwischen zwei Demokratien einen Konsens in diesem Fall geben?
Naja, Indien sieht das erstmal als persönlichen Angriff. Und da kann man sich ja auch schon mal fragen, warum verwenden wir jetzt in diesem Podcast so viel Zeit auf ausgerechnet diesen Fall?
Ja, ist schon nennenswert, denn das ist ein aktueller Trend. Also man kann sehen, es ist der zweite Ministerpräsident in Indien, der festgenommen wurde. Es gab da einen anderen Fall und dieser Fall war tatsächlich auch der erste überhaupt. Und dass jetzt innerhalb von einem Jahr zwei Ministerpräsidenten, die gerade am Regieren sind, festgenommen werden, ist wirklich eine ganz neue Situation. Dazu muss man natürlich auch noch sagen, dass schon seit längerer Zeit Kritik und Zweifel an der Demokratie in Indien herrschen, auch durch politische Analysen. Und zur gleichen Zeit haben wir jetzt vor kurzem auch gehört, dass die Gelder der größten Oppositionspartei des Congress eingefroren wurden.
Und da braucht niemand so viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass natürlich Geld kurz vor den Wahlen mitten im Wahlkampf eine große Rolle spielt. Es geht sogar so weit, dass der Congress angefangen hat, verschiedene Zeitungen und Verlage anzubetteln, ob sie ihnen bitte ein bisschen Geld leihen können oder zumindest die Anzeigen schon mal drucken und sie später zahlen können.
Ja, es ist klar, dass jetzt einige Probleme doch auch in der indischen Demokratie herrschen. Aber bevor wir da wirklich ein allumfassendes Urteil abgeben, müssen wir natürlich nochmal auch tiefer gehen und müssen wir uns erstmal nochmal die Definition angucken. Was genau ist denn eine Demokratie? Dunja, kannst du mir das in einer Minute mal erklären? Du hast doch Politikwissenschaft studiert.
Oh Gott, ich hatte eigentlich gehofft, das an dich abschieben zu können, aber na gut. Also, wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass Wahlen alleine nicht genug sind. Das kann man sich auch ganz leicht vorstellen, wenn wir jetzt eine Herrscherin, einen Herrscher an die Macht wählen und die Person dann machen kann, was sie will, dann hat das ja nicht mehr viel mit Demokratie zu tun. Trotzdem sind Wahlen aber wichtig. Wenn wir nicht mal Wahlen haben, können wir natürlich auch nicht von einer Demokratie sprechen. Allerdings gehört da noch mehr dazu als nur Wahlen. Denn wir brauchen auch Rechte, die die Menschen gegenüber diesem Staat haben. Also es reicht nicht nur, dass der Staat sagt, okay, so jetzt bin ich an der Macht und jetzt kann ich mit meinen BürgerInnen alles machen, sondern ich muss auch als Mensch, der in diesem Staat lebt, in der Lage sein, mich vor diesem Staat schützen zu lassen. Also beispielsweise sollte meine Freiheit geschützt sein, damit der Staat nicht einfach kommen kann und mich, wann er Lust hat, ins Gefängnis stecken kann. Also wir brauchen auf jeden Fall sowas wie individuelle Rechte gegen den Staat. Wir brauchen aber auch politische Freiheiten, die über das Wählen alleine hinausgehen. Also die Möglichkeit, sich politisch zu engagieren, auch zum Beispiel durch Versammlungen, dadurch, dass ich meine Meinung äußern kann, dadurch, dass ich auch von meinem passiven Wahlrecht Gebrauch machen kann, also gewählt werden kann. Und
zuletzt ist noch ganz wichtig, dass wir die Möglichkeit haben, dass die verschiedenen Institutionen im Staat sich gegenseitig kontrollieren. Ihr kennt das sicherlich unter dem Begriff Gewaltenteilung, also dass jemand dem Staat nochmal auf die Finger schaut und zum Beispiel sowas wie bei uns das Verfassungsgericht sich dann auch die Entscheidungen der Regierung anschauen kann, wenn sich jemand beschwert und sagen kann, okay, das geht aber eigentlich nicht mit dieser Verfassung einher, mit den Prinzipien, auf die wir uns geeinigt haben als Demokratie.
Ja, das war jetzt leider nicht eine Minute, da müssen wir leider das dann nochmal wiederholen, aber...
Bitte nicht, wir lassen das jetzt im Podcast.
Ja, ich glaube, das reicht auch für den Anfang. Was wir auf jeden Fall festhalten müssen, ist, dass eine Demokratie unter Angriff steht, wenn politische Freiheiten, Bürgerrechte, die Gewaltenteilung nicht mehr gesichert sind und auch das Wahlsystem eben unter Angriff steht. Also, dass man zum Beispiel nicht mehr frei sein Wahlrecht nutzen kann oder Stimmen nicht mehr richtig gezählt werden oder da Wahlfälschung stattfindet, dann ist das natürlich etwas, was das Wahlsystem einschränkt.
So, wenn wir jetzt den Blick wieder zurück auf Indien werfen, dann fällt auf, dass Indien nie eine perfekte liberale Demokratie in diesem Sinn war. Also es gab immer, auch bei diesen verschiedenen Angriffsflächen, die wir jetzt genannt haben, Dinge, die einfach nicht so gut funktioniert haben. Auch weil natürlich Indien seit der Unabhängigkeit von einem Staat, der unter kolonialer Herrschaft stand, also der eigentlich extrem autokratisch beherrscht wurde, hin zu einer Demokratie natürlich einen sehr, sehr großen Schritt gehen musste. Das aber auch sehr gut geschafft hat. Also wir haben wahnsinnige Entwicklungen in Indien. Wir sehen, dass sich das Land immer weiter demokratisiert hat. Also es hat nicht 1947 mit der Unabhängigkeit Indiens dann einfach aufgehört, sondern es war eigentlich ein Prozess, der immer weiter ging.
Ja, es hat immer schon Einschränkungen auch gegeben in der indischen Demokratie. Also es ist auch teilweise immer noch gang und gäbe, dass eben auf dem Land vor allem sehr viel Korruption angewendet wird während den Wahlen. Also Geld spielt eine große Rolle, auch zum Beispiel Alkohol spielt eine große Rolle. Da werden Wählergruppen damit beeinflusst. Aber man muss sagen, dass es bis auf einen kurzen Zeitraum von 1975 bis 77, wo es einen Notstand gab und wo ja viele Grundrechte eingeschränkt wurden. Bis auf diesen Zeitraum muss man sagen, dass die indische Demokratie stabil war.
Und ob das jetzt noch der Fall ist, schauen wir uns im Folgenden an. Wenn wir jetzt nochmal zu dem zurückgehen, was wir eben gesagt haben, nämlich dass die erste Angriffsfläche die politische Freiheit wäre, die man in einer Demokratie angreifen kann, dann stellt sich natürlich erstmal die Frage, kann sich denn in Indien überhaupt noch jeder politisch gleichberechtigt einbringen?
Das ist doch sehr fraglich. In den letzten Wochen erschüttert ein großer Skandal ganz Indien.
Boah, das ist groß. Das ist richtig groß. Das ist ein riesiger Skandal und das untergräbt auch das Bild der BJP und gerade von Premierminister Modi, des großen Korruptionsbekämpfers.
Das sehen die ARD-Korrespondenten Peter Hornung und Charlotte Horn wohl auch so. Den Podcast der ARD-Korrespondenten in Neu-Delhi in der ARD-Audiothek können wir übrigens sehr empfehlen, also schaut da unbedingt mal rein. Den Link gibt's übrigens in den Shownotes. Sie berichten davon, dass man in Indien tatsächlich wenig von diesem Skandal gehört hat.
Ich habe diese Tage verfolgt, als das veröffentlicht wurde hier. Und ich habe mir mehr als einmal die Augen gerieben, weil auf der einen Seite gab es diese kleineren Portale, die da sehr aufmerksam hingeschaut haben, die sehr detailliert die einzelnen Geschichten auch erzählt haben über die Beteiligten, über die mutmaßlichen oder die tatsächlichen Kausalitäten, die hinter solchen Zahlungen wohl stehen. Und dann hatte ich hier die ganze Zeit, ich meine, das ist unsere Arbeit, die ganze Zeit die Nachrichtensender laufen, die indischen. Und da war erstmal in den ersten zwei Tagen so gut wie nichts. Da war wirklich ganz, ganz wenig und auch wenig inhaltlich. Ich habe mich dann gefragt, was ist da los?
Ja, wie bei den meisten politischen Skandalen ging es auch hier mal wieder ums eine, ums Geld. Und zwar um Parteispenden.
Diese konnten angeblich anonym an die Regierung überwiesen werden.
Ja, das schützt ja eigentlich Spender und die Regierung weiß dann auch gar nicht, wer genau jetzt an wen was überwiesen hat. Doch eigentlich was Gutes, oder?
Sieht gut aus, aber ist natürlich nicht unbedingt transparent. Also wenn man nicht weiß, wer wann was und wie viel überwiesen hat, dann kann man ja auch nicht so genau sehen, ob die Regierung nicht vielleicht aufgrund von solchen Spenden etwas anders macht. Klar, angeblich wusste sie nicht, wer an sie gespendet hat, aber es ist natürlich extrem schwierig, das nachzuvollziehen. Und deswegen hat eine indische NGO auch dagegen geklagt.
Ja, und tatsächlich hatte sie Erfolg beim obersten Gericht in Indien. Und ja, wir waren damals hier auch im Büro ganz schön angespannt, weil es klar war, okay, hier hier kommen jetzt große Informationen raus. Jetzt werden nämlich alle Daten veröffentlicht, wer an wen was gespendet hat. Und das hat natürlich Brisanz.
Aber dann kam uns die State Bank of India dazwischen, also die staatliche Bank in Indien. Die hat nämlich gesagt, ja Mensch, also so eine Liste mit Daten veröffentlichen, das ist ganz schön schwierig. Ich meine, das sind verschiedene Dateien, die sind vielleicht sogar noch in unterschiedlichen Orten auf dem Laptop gespeichert. Das braucht mindestens 2 oder 3 Monate, das alles zu veröffentlichen. Und da wäre doch ein guter Zeitpunkt, so nach den Wahlen vielleicht, so im Juni oder im Juli.
Dann Stück für Stück hat die State Bank tatsächlich auch das veröffentlichen müssen, weil das oberste Gericht nämlich gesagt hat, so, also ihr kommt hier nicht mit davon, dass ihr immer nur so häppchenweise was veröffentlicht. Wir wollen hier den ganzen Kuchen, wir wollen die Fakten auf den Tisch sehen. Und dann hat die State Bank tatsächlich alles veröffentlicht und mittlerweile hat das zu einem riesengroßen Skandal geführt.
War für uns natürlich hier auch eine Menge Stress, denn plötzlich fluten uns Excel-Listen und ich muss jetzt sagen, als ich die mir zum ersten Mal angeschaut habe, erstmal gar nichts verstanden.
Gott sei Dank gibt's da ExpertInnen, die sich damit auseinandersetzen. Und zwar gab es da einige super gute Rechercheteams auch in Indien, die mittlerweile eine Menge von spannenden Informationen aufgearbeitet haben.
Die haben sich tagelang hingesetzt, haben diese Listen angeschaut, haben geguckt, okay, wer hat hier gespendet, wohin ist das Geld geflossen, über welche Wege ist das Geld geflossen, was ist danach passiert, gab es da vielleicht Zusammenhänge? Also eine wahnsinnig kleinteilige und aufwendige Arbeit. Und bevor wir uns das genauer angucken, muss man aber erstmal verstehen, was sind denn diese Wahlanleihen? Und deswegen haben wir unseren Herrn Professor Mukherjee noch einmal gebeten, das nochmal in einfachen Worten zu erklären.
So electoral bonds are basically bonds that private individuals or companies can buy.
Wahlanleihen sind grundsätzlich Anleihen unterschiedlichen Umfangs, die von Firmen oder Privatpersonen gekauft werden können. Das Problem dieses Systems war, dass niemand wusste, wer diese Anleihen gekauft hatte, außer denen, welchen sie zugute kamen. Nur der Gesamtumfang wurde veröffentlicht, aber die Regierung, welche die Anleihen über die Staatsbank reguliert, hatte Kenntnis der Details. Die Regierungspartei wusste also, wer die Anleihen der Opposition gekauft hatte. Diese Situation kann bedrohlich sein.
Also, nochmal einfach zusammengefasst. Hier geht es angeblich um eine Antikorruptionsmaßnahme, die dafür sorgen soll, dass die Menschen nicht einfach an Parteien spenden können, um zu kriegen, was sie wollen. Dabei konnten Firmen und Privatpersonen einfach an die staatliche Bank Geld überweisen und haben dafür so eine Art Gutschein bekommen, den sie dann einer Partei schenken konnten, ohne dass draufstand, von wem sie war. Die Summe wurde dann einfach den Parteien überwiesen und es ist nicht klar, wer dieses Geld überwiesen hat. Aber dabei gab es noch einen kleinen Haken.
Die Regierung hat nämlich tatsächlich gewusst, wer an wen was überweist. Also sie konnte das tatsächlich nachvollziehen. Das ist auch etwas, was später jetzt erst rausgekommen ist. Ja, und dementsprechend sind die Spenden dann nicht mehr anonym. Die Regierung weiß ja genau, okay, dieses Unternehmen spendet an diese Oppositionspartei. Das kann natürlich auch ganz schön missbraucht werden. Es ist auch problematisch, dass Parteien in Indien eben keine staatliche Finanzierung bekommen wie in Deutschland. Also das würde dann heißen, dass eine Partei irgendwie 25% bei der Wahl erzielt und dementsprechend dann auch 25% der staatlichen Mittel für Parteien dann erhält. Man muss natürlich sagen, dass das in Deutschland auch nicht alles so super läuft, weil auch hier ist es möglich, dass private Unternehmen an Parteien spenden. Aber in Indien basieren eben die Einnahmen der Parteien fast nur darauf. Und dementsprechend haben private Unternehmen einen sehr großen Einfluss auf die Politik. Die Veröffentlichungen decken wirklich krasse Erkenntnisse auf. Also ich glaube, in Deutschland hätte man für sowas wahrscheinlich schon zurücktreten müssen. Ja, es ist nicht nur die übliche kleine Plagiatsaffäre, ne? Frau Giffey, da war doch was. Nee, hier ist schon ein bisschen mehr passiert. Was denn genau?
Wir geben euch hier mal ein kleines Beispiel. Am 10. Oktober 2022 wurde der Unternehmer Sarat Chandra Reddy festgenommen und kam wegen Korruptionsvorwürfen ins Gefängnis.
Nur 5 Tage später spendet sein Unternehmen Aurobindo Pharma 50 Millionen Rupien, also fast 600.000 Euro, an die BJP. Das wirkt sich natürlich aus.
Denn nur ganz kurz darauf, ein paar Monate später, kommt er plötzlich auf Bewährung frei. Angeblich war er aus gesundheitlichen Gründen nicht dazu in der Lage, noch länger im Gefängnis verwahrt zu werden.
Da liegt doch der Vorwurf der Korruption auf der Hand.
Ja, und sowieso dieser Name, Sarat Chandra Reddy, der sollte uns doch eigentlich bekannt vorkommen.
Ja, und das bringt uns wieder zurück an den Anfang unserer Geschichte. Und zwar ist das doch der, der den Ministerpräsident von Delhi, Arvind Kejriwal, angeklagt hat.
Und wegen dem er jetzt im Gefängnis sitzt.
Ja, im berühmt-berüchtigten Tihar Jail, wo PolitikerInnen oft inhaftiert werden. Und dort sind die Bedingungen nicht so gut.
Gerade was die medizinische Versorgung angeht, gibt es durchaus Grund zu zweifeln. Er musste die letzten Wochen sehr hart um sein Insulin kämpfen, der Mann ist nämlich Diabetiker. Und als er darum gebeten hat, Insulinspritzen zu bekommen, hat ihm das Gefängnis erstmal vorgeworfen, du hast hier Mangos gegessen und jetzt möchtest du auf einmal dein Insulin haben. Das ging sogar so weit, dass einige Zeitungen getitelt haben, Kejriwal versus Mangos, wie viele Mangos darf ein Diabetiker essen? Immer einhergehend mit dem Vorwurf, dass er absichtlich zu viele Mangos esse, um aus dem Gefängnis freizukommen.
Man muss ja auch im Blick behalten, dass doch schon einige AktivistInnen und PolitikerInnen in indischen Gefängnissen auch umgekommen sind. Also es ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ein Vorwurf so aus dem Nichts ist, dass man hier seine Gesundheit aufs Spiel setzen möchte.
Zum Glück hat er inzwischen sein Insulin bekommen, aber was wir aus dem ganzen Fall sehen, ist, dass hier doch einiges nicht ganz in Ordnung ist.
Damit kommen wir zum zweiten Teil der Episode, und zwar den zivilen Rechten, den Bürgerrechten. Die sollten ja eigentlich durch die Demokratie geschützt werden. Aber auch hier verwendet die Regierung in Indien bestehende Gesetze gegen KritikerInnen. Professor Mukherjee hat sich auch hiermit auseinandergesetzt.
Gegen Nichtregierungsorganisationen nutzt die Regierung verschiedene Gesetze. Zum einen das Gesetz zur Regulierung ausländischer Zuwendungen, bei dem Mittel aus dem Ausland verwehrt werden können, oder das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche. Dieses kann Menschen ohne Verurteilung ins Gefängnis bringen und in diesen Fällen wird für gewöhnlich keine Kaution gewährt. Kontrollen der Einkommenssteuer oder Ermittlungen der zentralen Ermittlungsbehörde können sowohl gegen Nichtregierungsorganisationen als auch gegen Individuen genutzt werden. Direkt gegen Individuen richtet sich vor allem das Gesetz zur Verhinderung gesetzwidriger Aktivitäten.
Targeted against individuals.
Die Gesetze, die Herr Mukherjee hier beschreibt, sind schon seit langem umstritten. Das ist nichts Neues und vor allem nichts, was erst mit der BJP-Regierung aufgekommen ist. Einige von diesen Gesetzen gibt es bereits seit der Kolonialzeit. Was die Regierung allerdings gemacht hat, ist, dass sie diese bereits umstrittenen Gesetze genommen hat und noch weiter verschärft hat. Das geht sogar so weit, dass in einigen Fällen die Unschuldsvermutung aufgehoben wird oder die Schwere der Schuld als so gravierend angesehen wird, dass Menschen nicht mehr auf Bewährung aus dem Gefängnis rauskommen können.
Auch internationale Organisationen sind sehr betroffen. Also so mussten zum Beispiel Oxfam, Greenpeace, aber auch Amnesty Indien verlassen. Insbesondere deswegen, weil ihnen die ausländischen Mittel gestrichen werden. Also sie können keine Spenden mehr aus dem Ausland annehmen. Herr Gottlob von Amnesty International war so freundlich, uns zu erklären, warum Amnesty nicht mehr in Indien ist.
Das Büro von Amnesty India wurde im September 2020 geschlossen, nachdem die Bankkonten der Organisation eingefroren wurden und die Mitarbeiter entlassen werden mussten. Das erschwert die Arbeit von Amnesty, macht sie aber nicht unmöglich. Im Fall von Amnesty India ging es um den Vorwurf von angeblicher Geldwäsche. Dieser wird oft zur Unterdrückung zivilgesellschaftlicher Organisationen missbraucht.
Ja, dadurch erkennt man, dass internationale Organisationen eben bedroht sind. Also sie können nicht mehr in Indien bleiben oft. Und das betrifft natürlich auch die Leute, für die sich diese NGOs einsetzen, nämlich die Minderheit. Welche Minderheiten das genau sind, zählt Professor Mukherjee auf.
If you are a certain kind of organization, the government is.
Bestimmten Organisationen gegenüber ist die Regierung großzügig, aber säkulare und progressive Organisationen sind in Schwierigkeiten. Hierzu zeigt eine Studie, an der wir gerade arbeiten, dass Organisationen, die für die muslimische Minderheit arbeiten, am schwersten betroffen sind. Ähnlich stark betroffen sind Organisationen, die für die Rechte indigener Menschen arbeiten, die in Wäldern leben, wo es natürliche Ressourcen gibt. Auch Organisationen, die sich für Gleichheit einsetzen, werden heftig attackiert.
Allerdings bleibt es nicht nur dabei, dass die Organisationen angegriffen werden, die sich für diese Gruppen einsetzen, sondern Minderheiten in Indien sind gerade auch von anderen Seiten unter Beschuss. Das gilt insbesondere für die Muslime im Land. Banu Jyotsna Lahiri, eine Aktivistin, die an der JNU-Universität in Delhi arbeitet, zeigt uns hier einmal auf, warum das Ganze so problematisch ist.
Natürlich können Sie das in Deutschland gut verstehen, wenn man eine mythische Vergangenheit heraufbeschwört, um Unterschiede und Hierarchien zu begründen, wenn man eine historische Schuld nimmt und eine bestimmte Bevölkerungsgruppe heute dafür verantwortlich macht, sie kriminalisiert, sie bestraft, sie zu BürgerInnen zweiter Klasse macht und ihnen ihr Eigentum wegnimmt, um die Überlegenheit einer Bevölkerungsgruppe über die andere basierend auf religiöser Zugehörigkeit zu festigen.
Based on religion. Auch der Regierungschef Narendra Modi höchstpersönlich hetzt ganz aktiv gegen Muslime. Erst in der letzten Woche äußerte sich Modi zu Muslimen wie folgt.
Die vorige Regierung hat gesagt, dass es ein Vorrecht auf den Wohlstand des Landes gebe. ein Vorrecht der Muslime. Das bedeutet, die werden euer Eigentum einziehen und umverteilen auf die mit vielen Kindern, an die Eindringlinge. Wird euer hart verdientes Geld an die Eindringlinge verteilt. Akzeptiert ihr das? Denn das ist das, was das Manifest des Kongress sagt. Wie genau die vorher erwähnten Gesetze eingesetzt werden, zeigen wir euch anhand des Beispiels der Terrorgesetzgebung.
Alles begann während einer Gedenkveranstaltung an eine historische Schlacht. Auf dieser Gedenkveranstaltung hielten AktivistInnen Reden und einige davon waren kritisch.
Diese kritischen Reden reizten vor allem Hindu-Nationalisten und dann kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen mit den AktivistInnen bei der Gedenkveranstaltung.
Das Ergebnis des Ganzen waren dann Festnahmen von AktivistInnen. Komischerweise allerdings nicht nur von AktivistInnen, die auf dieser Veranstaltung anwesend waren, sondern Menschen im ganzen Land wurden verhaftet und zwar mit dem Vorwurf, dass es angeblich eine maoistische Verschwörung gegen die Regierung und insbesondere gegen den Premierminister Narendra Modi gäbe und die Ermordung dessen geplant sei.
Und damit kommen wir dann wieder zurück zu diesem Terrorgesetz. Und zwar wurden nämlich 16 AktivistInnen als Terroristen eingestuft und eben ins Gefängnis gebracht. Darunter waren sehr bekannte JournalistInnen, GewerkschafterInnen, DichterInnen, AkademikerInnen.
Diese Menschen hatten sich zuvor vor allem für die Rechte marginalisierter Gruppen eingesetzt, also für Menschen niedriger Kasten, für Stammesangehörige, für Indigene, für ArbeiterInnen und damit auch ganz aktiv gegen das Kastensystem eingesetzt.
Das Krasse war halt, dass sehr viele von diesen verhafteten Menschen gar nicht bei der Veranstaltung, bei der Gedenkveranstaltung vor Ort waren. Aber auch die Polizei von Maharashtra fragte doch ganz schön krasse Fragen. So sagt zum Beispiel der Politikwissenschaftler aus Frankreich, Geoffrey Loh, dass zu den Fragen auch solche gehörten wie zum Beispiel, warum lesen Sie Marx? Warum besitzen Sie Bücher aus China? Warum haben Sie Fotos von Ambedkar, aber nicht von Göttern? Oder auch auf die Kaste bezogen, du bist Brahmanin. Warum bist du nicht wie eine traditionelle Ehefrau gekleidet?
Wir sehen also, diese Kommentare sind eigentlich absolut unter der Gürtellinie, muss man sagen. Aber wir wollen euch hier erstmal einen Fall ganz besonders vorstellen. Und zwar geht es um Stan Swami. Er war 84 Jahre alt, jesuitischer Priester und war vor allem für die Rechte von indigenen Bevölkerungsgruppen aktiv.
Denn Swami wird vorgeworfen, dass er ein Sympathisant dieser maoistischen Verschwörung ist. Dabei war er während der Gedenkveranstaltung auch nicht vor Ort. Als er ins Gefängnis gekommen ist, hatte er schon Parkinson und sowieso auch schon erhebliche Gesundheitsprobleme. Während Covid erhielt er keine Kaution, blieb die ganze Zeit im Gefängnis und wurde dabei wie ein Terrorist behandelt.
Dann im Alter von 84 Jahren verstarb er schließlich im Gefängnis an den Folgen von Covid.
Zwischen seiner Festnahme und seinem Tod im Gefängnis war er kein einziges Mal befragt worden.
Eine Untersuchung der Washington Post ergab, dass vermutlich Hacker den Laptop des Beschuldigten angegriffen hatten und dabei Beweise für die Schuld von Stan Swami auf dessen Laptop geladen hätten. Aber auch wenn wir uns die anderen Beschuldigten anschauen, sehen wir, dass bis heute nur 7 der Angeklagten gegen Kaution freigelassen wurden. Der Grund dafür war, dass das höchste indische Gericht festgestellt hat, dass keinerlei Beweise gegen diese Menschen vorlagen, die die längere Festnahme im Gefängnis erklären würden. Viele der AktivistInnen sitzen allerdings bis heute im Gefängnis.
Mittlerweile sind 6 Jahre seit dieser Gedenkveranstaltung vergangen und immer noch wurde keine ordnungsgemäße Anklage erhoben. Es gibt auch immer noch keine ordnungsgemäßen Gerichtsverhandlungen, aber das ist auch nicht unbedingt eine Seltenheit, denn die Mehrheit der indischen Gefängnisinsassen ist noch nicht verurteilt.
Wir sehen also, wie die Terrorgesetzgebung ganz gezielt gegen AktivistInnen eingesetzt wird und leider ist es auch keine Seltenheit. Wir haben noch einmal mit Amnesty darüber gesprochen und Amnesty erklärt uns den Einsatz der Terrorgesetzgebung in Indien wie folgt.
Terrorverdacht wird in Indien oft gegenüber friedlichen Demonstranten und Menschenrechtsverteidigern erhoben, um sie auf der Grundlage von Antiterrorgesetzen wie dem Unlawful Activities Prevention Act, UAPA, in Untersuchungshaft zu setzen. Da diese Gesetze keine Freilassung auf Kaution zulassen, verbringen die Betroffenen oft Jahre im Gefängnis, ohne dass ein Prozess eröffnet wird. Die Untersuchungshaft ist die eigentliche Bestrafung.
Wie bereits erwähnt, gelten Wahlen als das Herz der Demokratie. Also es gibt kaum Länder auf der Welt, wo eben Wahlen nicht stattfinden. Und es gibt sowieso keine Länder, wo keine Wahlen stattfinden, die noch als Demokratien bezeichnet werden.
Wenn wir uns also die Demokratie in Indien anschauen wollen, kommen wir eigentlich nicht darum herum, uns auch anzuschauen, wie es mit den Wahlen vor Ort aussieht.
In Indien gibt es sehr viele Wahlen. Also es ist jetzt nicht so, dass nur die nationale Parlamentswahl alle 5 Jahre stattfindet und damit war es das. Nein, es gibt ein großes föderales System wie in Deutschland. Wir hatten es ja auch erwähnt in der ersten Episode. Indien ist wie ein eigener Kontinent. Dementsprechend finden dort eine Menge unterschiedlicher Wahlen statt. Indien hat 28 unterschiedliche Bundesstaaten und 8 sogenannte Unionsterritorien. Diese Unionsterritorien werden sonderverwaltet, also direkt verwaltet, meist unter der Regierung. Aber es gibt 3 Unionsterritorien, wo es doch etwas anders ist, wie oft in Indien. Es gibt irgendwie zu jeder Regel eine Ausnahme. So zum Beispiel auch Delhi, das dann noch ein eigenes Parlament hat.
Und von diesen ganzen Bundesstaaten und Unionsterritorien werden dann eben 18 von einer Koalition regiert, die zu der momentan regierenden Partei BJP gehört. Und von diesen 18 von dieser Koalition regierten Bundesstaaten gibt es dann eben 12, die direkt von der BJP verwaltet werden. Und dann gibt es noch 10 Bundesstaaten, die von der Oppositionskoalition regiert werden und 3 weitere, die zu keiner der beiden großen Koalitionen gehören. Wir sehen hier also auf der Bundesstaatenebene, dass es ziemlich bunt zugeht und ziemlich viele politische Ausrichtungen gibt.
Ja, und man muss sich das wirklich so ein bisschen vorstellen wie hier in Europa. Also eigentlich hat jeder Bundesstaat nochmal eine eigene Sprache und dementsprechend wird das auch anders gehandhabt. Viele Bundesstaaten haben eigene Parteien. Da muss man nochmal ganz anders mobilisieren als in den meisten anderen Bundesstaaten. Also es ist nicht so leicht, dass jetzt eine nationale Partei in ganz Indien erfolgreich ist. Die indischen Bundesstaaten eignen sich auch sehr gut zum Vergleich. Also wie wir in der ersten Folge bereits erwähnt haben, hat man zum Beispiel in einem Bundesstaat die Kommunisten, die regieren. Dann hat man in einem anderen Bundesstaat wieder den freien Kapitalismus, der gefrönt wird. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich und auch sehr spannend. Und ja, dementsprechend wird eine Menge experimentiert und man kann eine Menge lernen.
Und wir schauen uns hier jetzt einmal Karnataka an. Das ist ein Bundesstaat im Südwesten Indien. Und dort haben 2023 so eine Art Landtagswahlen stattgefunden. Und dieser Fall ist für uns besonders interessant, denn es hat die Opposition gewonnen. Das heißt, trotz aller Einschränkungen, die wir jetzt zu Beginn der Folge in aller Ausführlichkeit diskutiert haben, scheint es noch für die Opposition möglich zu sein, Wahlen zu gewinnen.
Das ist besonders wichtig, weil wir uns ja hier die indische Demokratie angucken. Und es zeigt eben auf, dass das ein funktionierendes Element von der indischen Demokratie ist.
Wir können uns ja aber auch anschauen, was die Opposition hier genau gemacht hat, um diese Wahlen zu gewinnen. Und ob die Opposition insgesamt in Indien vielleicht daraus lernen kann.
Wir können auch durch den Umgang der Verlierer etwas lernen. Also seit der US-Wahl hat man ja gemerkt, dass es nicht mehr so selbstverständlich ist, dass auch die Verlierer die Wahl akzeptieren.
Und es ist wichtig, dieses Beispiel hier reinzubringen, denn es zeigt, dass eben nicht alles gerade schlecht läuft in der indischen Demokratie und hilft uns vielleicht auch, kein zu schwarzes Bild vom Zustand der Demokratie in Indien zu malen.
Nun ja, jetzt gehen wir mal nach Karnataka. Sag uns mal, wo ist das überhaupt und was ist Karnataka?
Wie ich vorhin schon erwähnt hatte, befinden wir uns gerade im Südwesten Indiens. Karnataka ist vor allem für die Großstadt Bangalore bekannt. Die kennen wir hier in Deutschland vielleicht für die vielen technischen Produkte, die wir aus Indien bekommen. Das gilt als so eine Art indisches Silicon Valley, als Technikhauptstadt Indiens. Da wird sehr, sehr viel entwickelt. Es gibt Startups und eine Kultur, die sehr viele neue Ideen auch hervorbringt. Und der Bundesstaat Karnataka insgesamt ist relativ groß, vielleicht nicht für indische Verhältnisse. Dort ist es gerade mal mal der 8. Bundesstaat nach Einwohnerzahl. Aber wenn wir uns das in europäischen Zahlen anschauen, da ist Karnataka ebenso groß wie Frankreich im Vergleich. Hat auch eine eigene Sprache, damit einhergehend eine eigene Kultur. Und die Sprache, die in Karnataka gesprochen wird, ist so unterschiedlich vom restlichen Indien, dass zum Beispiel jemand aus Nordindien gar nicht verstehen würde, was Menschen in Karnataka sagen. Und dieser Bundesstaat hat in letzter Zeit immer wieder mal gewechselt. Also man hat die BJP regiert, dann wieder die Congress-Partei. Es war also immer spannend zu beobachten, was dort bei den Wahlen passiert.
Es ist auch spannend zu sehen, wie eben der Congress die letzten Wahlen gewonnen hat. Also der Congress hat eigentlich traditionell immer auf Säkularismus gesetzt. Also die Partei Nehrus und Gandhis, vor allem nach der Unabhängigkeit 1947, die war eigentlich immer auf Säkularismus eingestellt. Also dass man alle Religionen in Indien auch akzeptiert hat und auch keine von diesen Religionen ausgegrenzt hat. Und das hat der Congress auch bei dieser Wahl in Karnataka gemacht. Die haben dazu noch auf soziale Gerechtigkeit gesetzt und damit verknüpft den Wohlstand für die einfachen Leute. Die BJP dagegen hat das nicht gemacht. Also die BJP hat eher auf Sicherheit und Wirtschaftswachstum durch unternehmensfreundliche Politik gesetzt. Also dass ja eben weiter privatisiert wird für Unternehmen und auch ein sehr angenehmes Klima für Unternehmen entsteht, dass zum Beispiel Steuern gesenkt werden. Aber der Sicherheitsaspekt war vor allem darauf betont, dass die Hindu-Mehrheitsgesellschaft sich eben durch Muslime bedroht fühlt. Und das hat die BJP dann wirklich forciert und als großes Wahlkampfthema genutzt.
Und wir sehen, wie ging die Wahl aus? Mit einem großen Sieg für die Kongresspartei in Karnataka. Sie gewann einen Stimmenanteil von 43%, was der größte Stimmenanteil ist, der tatsächlich seit 1989 von irgendwem erreicht werden konnte.
Und da es in den letzten Jahren nicht so häufig war, dass die Opposition Wahlen gewinnt, noch dazu in einem Bundesstaat, der zuvor durch die BJP regiert war, können wir uns hier einmal anschauen, was die Opposition denn richtig gemacht hat. Und genau diese Frage habe ich einmal unseren Professor Herrn Mukherjee gestellt.
Ich denke, diese drei Aspekte sind sehr wichtig. Zum ersten ein Narrativ, das die progressiven und demokratischen Werte der Verfassung verteidigt. Zweitens eine Verbindung zur normalen Bevölkerung. Und drittens muss man bei der Mobilisierung darauf achten, dass sich die verschiedenen Oppositionsparteien nicht gegenseitig die Stimmen abjagen.
Und das scheint zum Teil auch bei der Opposition angekommen zu sein.
Die Aktivistin Frau Lahiri plädiert dafür, das große Ganze zu sehen.
Denn heute geht es nicht mehr um Parteipolitik. Es geht um Indiens Demokratie.
Ja, wenn wir jetzt die Punkte uns angucken, die Professor Mukherjee erwähnt hat, dann scheint es ziemlich klar, dass die BJP genau diese Punkte sehr gut beherrscht. Die BJP hat nämlich eine sehr enge Verbindung zur Zivilbevölkerung und den einfachen Menschen im Lande. Vor allem durch den RSS, also die Nationale Freiwilligenorganisation, durch die Modi ja auch aufgestiegen ist. Und das zeigt ja auch schon, dass es durch diesen Apparat die Möglichkeit gibt, in der BJP aufzusteigen, auch als jemand, der vielleicht von außerhalb kommt. Dazu hat die Partei eine große, starke Führung. Also Narendra Modi ist ja indienweit bekannt und eben dementsprechend auch jemand, der auf nationaler Ebene einfach zieht. Und mit ihm verknüpft man eine gute Social-Media-Strategie, die ja wirklich landesweit gut koordiniert wird. Also es gibt sehr viele WhatsApp-Gruppen. Jeder BJP-Politiker hat eigene Accounts überall in Social Media, die meist auch sehr koordiniert funktionieren. Also wenn eine Strategie gefahren wird, dann postet jeder ähnliche Sachen und nutzt die gleichen Hashtags und dementsprechend wird das auch sehr gut gefolgt. Auf der anderen Seite meidet die BJP es, im Gegensatz zum Congress und der Opposition eben in Konflikt zu stehen mit Parteien, die ideologisch ähnlich zu ihr sind. Dementsprechend gelingt es der BJP ganz gut, als das Symbol für Hindu-Nationalismus zu gelten.
Insgesamt erscheint die Kampagne der BJP zielgerichteter und ideologisch klarer.
Der Opposition gelingt das in den meisten Fällen viel, viel schlechter. Im Norden Indiens beobachten wir inzwischen, dass sie eigentlich insgesamt ziemlich erfolglos ist. Selbst in den Bundesstaaten, in denen sie noch eine Chance hatte, in Rajasthan oder Chhattisgarh. Und das hat auch seine Gründe. Die Opposition in Indien ist meistens zerstritten. Selbst wenn sie sich ideologisch nahestehen, können Parteien sich nicht mehr auf fundamentalste Dinge wie KandidatInnen einigen. Es gibt auf nationaler Ebene nur wenig wirklich große, markante PolitikerInnen, die es mit Modi aufnehmen können. Die Opposition wird oft als elitär wahrgenommen, weil ja einfach häufig die Verwurzelung in der Zivilgesellschaft und bei den einfachen Menschen fehlt. Sie hat einfach kein Pendant zur RSS. Und es gab immer wieder Fälle, in denen die Opposition versucht hat, sich an Positionen der BJP anzunähern, in der Hoffnung, dass wenn sie das Gleiche propagiert, sie dann eher gewählt werden würde, was allerdings nicht funktioniert hat.
Genau, weil das verprellt dann eigentlich genau die Minderheiten, die zum Beispiel eine säkulare Idee eigentlich ansprechen würde. Also dementsprechend wird da das eigene Wählerklientel verprellt. Und das ist ja auch etwas, was wir in Deutschland immer wieder sehen, dass wenn Parteien Punkte von rechts außen zum Beispiel übernehmen, dann wählen die Leute jetzt nicht diese Parteien, sondern orientieren sich lieber am Original. Und dementsprechend verlieren dann Parteien aus der Mitte Wahlstimmen.
Was wir hier allerdings sehen, ist, dass es durchaus noch möglich ist, in Indien mit säkularen und mit progressiven Positionen auch Wahlen zu gewinnen. Denn der Kongress setzte in dieser Wahl auf Themen wie Säkularismus, den Wohlfahrtsstaat und Inklusivität und das war erfolgreich. Während die BJP vor allem auf Themen setzte wie ein Verbot muslimischer Kleidung an Schulen, die Kritik am islamischen Gebetsruf oder ein Verbot der Schlachtung von Kühen im ganzen Bundesstaat, versprach der Kongress all das, was die BJP auf diese Weise einführen wollte, wieder abzuschaffen.
Der Kongress hatte auch einen eigenen Wirtschaftsplan, der vor allem auf Sozialpolitik basierte. Zum Beispiel war darunter ein Plan, wo 10 Kilogramm Getreide für Familien unterhalb der Armutsgrenze ausgegeben werden sollten. Oder es gab auch kostenlose Busfahrten für Frauen. Etwas, was natürlich viele weibliche WählerInnen angesprochen hat. Ja, man sieht, hier gab es eigene Ideen, die der BJP entgegengebracht wurden.
Das heißt, der Fall Karnataka zeigt uns eigentlich, dass es zwar immer noch durchaus gute Gründe gibt, warum die BJP insgesamt im Land so erfolgreich ist und warum die Oppositionsparteien vielleicht nicht immer gewählt werden. Denn sie stellen sich einfach im Wahlkampf häufig viel, viel schlechter an als die BJP.
Ja, man muss tatsächlich sagen, dass es gar nicht mal schaden würde, wenn die Opposition auch von der BJP etwas lernt. Also vielleicht jetzt nicht direkt von der Ideologie her, aber man muss sagen, dass die Organisation und die Klarheit der BJP doch etwas ist, was der Opposition oft fehlt. Und ein Beispiel, wo das halt super funktioniert hat, ist eben Karnataka und dementsprechend wird es tatsächlich auch in diesem Wahlkampf oft immer wieder aufgegriffen, dass man doch Karnataka als Beispiel sehen müsste und auch in diesem Wahlkampf anwenden müsste.
Und die gute Nachricht von Karnataka ist, Indiens Demokratie ist eben nicht tot. Wir sehen, dass Wahlen noch immer von der Opposition gewonnen werden können. Und wir sehen auch, dass die Regierungspartei, die BJP, zumindest momentan noch demokratisch genug eingestellt ist, um diese Ergebnisse auch anzuerkennen. So, Matthias, wir kommen zum Ende der Folge und es drängt sich die Frage auf, ist Indien jetzt eine Demokratie oder nicht? Beantworte doch mal.
Ja, das ist ja auch super easy. Also das können wir ganz klar in einem Satz abhaken. Nee, nicht so ganz. Das ist jetzt nicht ganz so leicht zu beantworten. Aber wir können ja mal ein paar Fakten festhalten. Also Indien ist seit 1947 als Demokratie gewachsen. Es gibt eine sehr aktive Zivilgesellschaft und es gibt auch wirklich eine lange Geschichte des Aktivismus. In den letzten Jahren gab es auch sehr viele große Proteste. Es ist nicht so, dass eine Partei Indien durchregiert.
Wir sehen auch, dass es ein mächtiges oberstes Gericht gibt, das sich auch in bestimmten Fällen durchsetzen konnte. Also beispielsweise bei dem Wahlanleihenfall, den wir besprochen haben, wo nachdem das oberste Gericht entschieden hat, dass diese Daten rausgegeben werden müssen, kein Regierungsakteur sich dagegen widersetzen konnte. Das heißt, in einigen wichtigen Fällen in den letzten Jahren hat das oberste Gericht wirklich relevante Entscheidungen getroffen, auch wenn es in letzter Zeit immer umstrittener wird.
Was man auf jeden Fall sehen kann, ist ein Trend zum Autoritarismus in Indien. Also die Regierung greift mittlerweile die Zivilgesellschaft an, die Medien, die Opposition. Es wird alles weiter zugespitzt und ja, die Demokratie verliert langsam ihre Kraft im Lande.
Darunter leiden vor allem die Minderheiten, wobei einerseits Organisationen angegriffen werden, die sich für den Schutz von Minderheiten einsetzen, aber auch die Minderheiten selbst in der Schusslinie der Regierung stehen.
Durch all diese Sachen, die wir gerade aufgezählt haben, verschlechtert sich auch einfach die Qualität der Demokratie.
Aber es besteht weiterhin politischer Wettbewerb. Der ist zwar unfair und es haben nicht alle die gleichen Chancen, aber es ist immer noch möglich für die Opposition, Wahlen zu gewinnen. Und damit sieht man, dass man zumindest auf der Wahlebene noch die Möglichkeit hat, von einer Demokratie zu sprechen.
Im Vergleich zu den USA akzeptiert auch die BJP zum Beispiel immer noch, wenn die Opposition auch eine Wahl gewinnt. Also von daher kann man in der Hinsicht dann doch noch von einer Demokratie sprechen.
Und weil wir uns nicht trauen, uns da ein abschließendes Urteil zu bilden, haben wir Herrn Mukherjee darum gebeten, das für uns zu tun.
Wir können Indien immer noch eine Demokratie nennen, denn es gibt noch Oppositionsparteien, die bei Wahlen antreten und diese auch gewinnen. Aber wir müssen auch sagen, dass die Art, wie die Wahlen abgehalten werden, nicht nach fairem Wettbewerb mit der Opposition aussehen. Wir sind also in einer Situation, in der die Opposition viele Nachteile hat, aber weiterhin Wahlen gewinnen kann.
Wer Indien nicht mehr als Demokratie benennt, ist das schwedische Videm-Institut, welches weltweit anerkannt ist in der Demokratieforschung. Videm bezeichnet Indien als Wahlautokratie. Deshalb kritisiert die indische Regierung das Forschungsinstitut auch sehr stark. Wir hoffen, dass unsere kleine Einordnung euch hilft, eine eigene Meinung zu bilden. Natürlich konnten wir in dieser Folge nicht auf alle wichtigen Aspekte eingehen, aber keine Sorge, viele Aspekte werden noch in unseren nächsten Folgen besprochen.
Am Ende dieser Folge wollen wir euch aber noch ganz viel Hoffnung mit auf den Weg geben. Deswegen haben wir unsere Gäste heute gefragt, ob sie nochmal zusammenfassen können, was ihnen denn in dieser Zeit die meiste Hoffnung gibt, dass Indien auch in Zukunft eine Demokratie bleiben wird. Ihr hört in dieser Reihenfolge erst Herrn Rahman, dann Frau Banerjee und zuletzt Frau Lahiri.
Indien ist eine auf mehreren Ebenen lebendige Demokratie. Es gibt viele soziale Graswurzelbewegungen, die eng mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten. Insbesondere jüngere Personen und Frauen bringen sich immer aktiver in demokratische Prozesse ein, was sehr vielversprechend ist.
10 Jahre BJP-Regierung haben uns tatsächlich geholfen zu sehen, wo unsere Demokratie noch Schwächen aufweist. Und jetzt können wir hingehen und sie korrigieren. Was mir Hoffnung gibt, sind die Menschen. Denn dieses Land gibt nicht auf. Die Menschen geben nicht auf. Sie hören einfach nicht auf, ihre Meinung zu äußern. Sie finden immer einen Weg, ihre Stimme zu erheben. Und das, obwohl die Massenmedien sich völlig der Regierung unterworfen haben. Sie haben alle Medienhäuser aufgekauft. Und trotzdem bringen zahlreiche Menschen ihren Protest zum Ausdruck, mithilfe des Internets und anderen Kommunikationsmitteln. Die Menschen sprechen weiter. Und das alleine gibt mir schon Hoffnung.
Damit kommen wir leider schon zum Ende dieser Folge. Aber keine Angst, wir haben Verkehrte Welt nicht vergessen. Ab jetzt kommen die Folgen von Verkehrte Welt nämlich immer unabhängig von uns zwischen den langen Folgen unseres Podcasts, damit ihr nicht mehr so lange auf uns warten müsst. Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr uns so lange zugehört habt. Mittlerweile brechen unsere Episoden nämlich so manch Längenrekord. Wir versuchen, die nächsten wieder etwas kürzer zu halten. Versprochen. Wir werden uns auch sehr über Feedback freuen. Was denkt ihr? Ist Indien eurer Meinung nach eine Demokratie? Schreibt uns eure Antwort an milliarden.stimmen@sai.uni-heidelberg.de oder bewertet uns auf Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr von uns oder über Indien erfahren wollt, könnt ihr uns auch auf Instagram folgen unter milliarden.stimmen. Dort veröffentlichen wir regelmäßig kurze Überblicke über das aktuelle Geschehen in Indien und ergänzende Informationen zu unseren Folgen.
Diese Folge wurde moderiert und geschnitten von Dunja Vassella und Matthias O'Mahony. Und ich muss sagen, ich finde, man hört auch nicht mehr so ganz raus, wo ich geschnitten bin.
Also das ist natürlich jetzt Also soll ich jetzt was sagen, oder was?
Ja, ich warte. Ich muss das alles schneiden.
Ach so, ich muss jetzt so ein natürliches... Okay.
Ja, ich muss das alles schneiden.
Okay.
Upsi, das habe ich jetzt vergessen rauszuschneiden. Recherchiert hat diese Folge David Weiß, zusammen mit einer weiteren Person, die aber lieber anonym bleiben möchte. Wir bedanken uns auch nochmal ganz herzlich bei allen, die uns diese Woche in Interviews Rede und Antwort standen und möchten auch nochmal unserem ganzen Team danken. Dieser Podcast ist für uns alle ein sehr zeitaufwendiges Projekt. Und es ist wundervoll zu sehen, wie viel Arbeit ihr alle hier reinsteckt.
Wir bedanken uns wieder bei Essan, Alice, Imi, Pratik, Kate, Saba, Cheryl, Sonali, Sumitran, Shubham, Matthias, Johanna, Johnny, Devyani, Amna, Dieter, Niklas, Käthe und Shoro. Und wie immer gilt, ich bedanke mich nicht bei mir selbst, sondern das ist ein anderer Matthias. Wir freuen uns sehr, euch in der nächsten Folge wieder zu begrüßen. Bis dahin, macht's gut.